entwickeln Führungskräfte, Führungsverständnis, auch die Rolle von Führungskräften ganz gezielt in die Richtung, wie wir es uns vorstellen, nämlich weg von hierarchischen Strukturen, hin zu Mitbestimmung, hin zu Selbstbestimmung. Und da ändert sich die Rolle von Führungskräften weg von einem Menschen, der dir sagt, was du zu tun hast oder was du schlecht gemacht hast, besten Fall, was du gut gemacht hast und dich lobt, aber entwickelt sich hin zu eine unterstützende Rolle.
Diese Mannschaft auf die Beine zu stellen, die wir jetzt haben, das sind nämlich Leute, die ein Mindset haben, das eher zukunftsgerichtet ist. Und das sind auch viele Leute, die mit den Strukturen, die sie in einem Konzern vorgefunden haben, nicht mehr glücklich waren.
Es sind die Mechler, die das Allgäu seit jeher zu einer lebenswerten und innovativen Region machen. Diejenigen, die Dinge anpacken, die mutig neue Wege gehen, Probleme zu Aufgaben machen und Lösungen finden. Diejenigen, die zusammenhalten und gemeinsam für das Allgäu einstehen. Im Ursprung bedeutet das Allgäuer Mechlertum vor allem, clevere Lösungen im Bereich des Handwerks oder in der Landwirtschaft zu finden. Regionalität, Nachhaltigkeit und Tradition standen im Vordergrund. Auch heute prägen Mechler das Unternehmertum im Allgäu. Mit zukunftsweisenden Innovationen und nachhaltigem Unternehmergeist gestalten sie die Zukunft des Allgäus mit. In unserer neuen Miniserie widmen wir uns deshalb genau diesen Frauen und Männern. Viel Freude beim Zuhören bei der Reihe Mechler, Macher, Zukunftsgestalter. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Serie über Allgäuer Mechler und Zukunftsgestalter. Heute sitzen zwei Brüder bei mir im Bus, die Nachhaltigkeit nicht nur als Marketinggeschichte verstehen, sondern mit voller Überzeugung leben. Manuel und Alexander Diepholder von Allgäu Batterie in Haldenwang sprechen über Gemeinwohlökonomie, soziale Unternehmenskultur und Kommunikation zwischen den beiden Geschäftsführern, aber natürlich auch über den Spagat zwischen Ökologie und der Produktion von Batterien. Ich hoffe, das Gespräch ist für euch ähnlich inspirierend wie für mich. Ich wünsche euch viel Freude. Los geht's! Alexander und Manuel, es hat ungefähr 1000 Grad. Wir stehen im Schatten eurer Halle und ich hoffe, dass nicht nochmal eine Lieferung abgeholt wird. Und ansonsten entschuldige ich mich jetzt schon mal für den Sound. Ich habe mich natürlich vorbereitet und bin in euer Thema so ein bisschen eingestiegen und ich habe mich als erstes erstmal gefragt, wir sprechen hier über Nachhaltigkeit. Ihr produziert Batterien. Das ist für mich ein gewisser Widerspruch oder nicht unbedingt ein Widerspruch, aber ich kann mir vorstellen, dass da ein gewisser Gewissenskonflikt entsteht, weil ihr etwas produziert, was nicht per se nachhaltig ist, aber ihr euch trotzdem der Nachhaltigkeit verschrieben habt. Ist es für euch auch manchmal so ein Knick im Denken oder ist es für euch ganz anders?
Also, um das Thema zu bewerten, müsste man die verschiedenen Arten der Batterien, die wir haben, die wir im Angebot haben, in unserem Portfolio haben, betrachten. Beispielsweise ist es so, dass eine Antriebsbatterie für einen Elektrogabelstapler auch als Alternative zu einem Elektrogabelstapler mit einem Dieselmotor, mit einem Verbrennermotor angesehen werden kann. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo wir einen Verbrenner durch eine Batterie, die eine Recyclingquote von gut über 90% hat, ersetzen. Und ein anderes Beispiel wären die Batterien, die wir als Batteriespeichersysteme einsetzen, um die Eigenverbrauchsquote mit erneuerbaren Energien von Firmen zu erhöhen. Das heißt, wir setzen eine Batterie ein und dadurch wird Flexibilität in die Firma gebracht von unserem Kunden und er muss dann weniger Strom vom quasi Standardstrommix, der auch noch fossile Brennstoffe enthält, kaufen vom Netz. Er kann also mehr von seinem grünen Strom, den er mit einer PV-Anlage erzeugt, selber nutzen. Eine Batterie ist also in Abhängigkeit von ihrer Anwendung zu betrachten, ob es jetzt ein positiver oder negativer Fußabdruck ist.
Und dazu kann ich noch ergänzen, wir haben gewissermaßen zwei Perspektiven. Wir haben einmal die Unternehmensperspektive, was zeichnet uns als Firma aus, und dann die Produktperspektive, was machen die Produkte an sich aus. Zunächst mal zur Produktperspektive, ergänzend zu dem, was Alex gesagt hat. Wir bedienen ja einen Markt, es gibt eine Nachfrage und die wäre auch ohne uns da. Und wir bedienen ja Megatrends, in denen wir hier uns bewegen. Wir müssen unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft dekarbonisieren. Sonst ist der Untergang unseres Planeten. Und um die Dekarbonisierung zu erreichen, müssen wir elektrifizieren. Und Elektrifizierung wird nicht funktionieren, ohne Energie auch zu speichern. Und das ist da, wo die Batterien, die wir im Portfolio haben, ins Spiel kommen. Das heißt, um diese Dekarbonisierung zu erreichen, müssen wir gewissermaßen Batterien in den Markt bringen. Hier sind unsere Produkte dann ein Mehrwert. Und auf der anderen Seite, auf der Unternehmensseite, nochmal auf das zurückzukommen, es gibt einen Bedarf im Markt. Wenn wir den nicht decken, dann deckt ihn jemand anders. Mhm. Und dann sage ich doch lieber, wir schauen, dass wir es so gut wie möglich machen. Und wir sind auf einem sehr guten Weg, das auch nicht nur nachhaltig, also wir richten nicht mehr Schaden an, sondern dass wir das Klima positiv gestalten. Auf dem Weg befinden wir uns, nicht nachhaltig zu sein, sondern regenerativ. Auf dem Weg befinden wir uns, wir sind da noch nicht da, das ist auch unser Ziel, dahin zu kommen. Lieber machen wir das mit diesem Mindset, mit dieser Haltung, als jemand, der das auch machen kann, von der Produktseite aus, aber das ganze Thema nicht so groß denkt.
Mhm. Ja. War das Thema Nachhaltigkeit bei euch schon immer ein Thema oder kam das irgendwie durch einen bestimmten Auslöser?
Bei mir war es schon lang Thema, immer möchte ich jetzt nicht sagen, aber lang Thema. Ich glaube, für uns als Familie war es schon immer wichtig, weil wir so erzogen wurden. So richtig bewusst wurde mir dann aber, als ich 18 wurde und ich gefragt wurde, halt zwei Parteien haben bei mir angefragt, ob ich fürs Gemeinderat kandidieren möchte. Und es wurden dann die Grünen.
Bist du da noch Mitglied?
Ich war nie Mitglied. Aktuell bin ich in keiner Partei Mitglied. Das kann ich dann auch rausschneiden. Das kann sich auch bald ändern. Aber grundsätzlich, ja, war das schon von früh an recht deutlich. Ich kann mich auch erinnern, ich habe meinen Brief an Angela Merkel geschrieben in den Anfangsjahren ihrer Regierungszeit. Da ging es auch um Klimaschutz, wo ich sie dazu aufgefordert habe, mehr zu tun. Also das war irgendwann Ende der 2000er Jahre, so Abi-Zeit, sage ich mal. Also mir war das schon immer wichtig. Warum, wie das genau dazu kam, kann ich nicht sagen. Ich denke mal wegen der Erziehung.
Ich denke, dass es eben auch damit zusammenhängt, dass wir relativ ländlich oder sehr ländlich aufgewachsen sind, immer auch schon einen Bezug hatten zu Natur, zum einen wegen der Landwirtschaft von unseren Großeltern, aber eben zum anderen auch durch die Nähe zum Wald, zu den Wiesen, wir viel immer draußen gemacht haben und es dann im Manu insbesondere, der, glaube ich, schon der Wunsch nahe lag, das dann zu behalten oder beschützen.
Mhm. Darf ich fragen, wie euer Vater das sieht?
Der sieht das auch so. Zum Beispiel war hier im Allgäu eines der ersten Elektroautos unser i3. Den haben wir immer noch. Das war damals so das erste Elektrofahrzeug mit Serienreife. Und den fährt unsere Mutter immer noch. Das war damals so ein Test. Da wusste damals noch keiner, 2013 oder wann das war, ob sich das durchsetzt oder nicht. Und er war da schon immer sehr aufgeschlossen, auch neue Wege zu beschreiten, neue Dinge anzugehen.
Hat sich ja dann auch in der Gemeinde zum Beispiel engagiert bei diesem Klimaschutzteam schon sehr früh. Und ja, vielleicht war das jetzt eine Anspielung drauf oder war deine Vermutung, dass er vielleicht eher weniger darauf eingestellt ist? Also für seine Generation, denke ich, hat er ein sehr fortschrittliches Mindset, was die ökologische Nachhaltigkeit angeht.
Meine Frage kam eher daher, dass ihr das Unternehmen ja übernommen habt und es per se wahrscheinlich ökonomisch nicht unbedingt sinnvoll im ersten Moment vielleicht ist, so einen Fokus auf die Nachhaltigkeit zu setzen. Daher kam meine Frage.
Die Gegenfrage von meiner Seite aus ist dann, was ist Nachhaltigkeit? Genau. Abgesehen davon, dass es ein totgetrampelter Begriff ist, wir versuchen den auch zu vermeiden tatsächlich. Wir versuchen ganz aktiv da bessere Worte dafür zu finden, sowohl nach innen als auch nach außen, weil es einfach durch die inflationäre Benutzung dieses Begriffs eine hohle Phrase wurde für viele. Oftmals ist es ja so beim Unternehmen, wir müssen nachhaltiger werden. Hier Marketingabteilung, mach uns mal ein Konzept. Ja. Kann nicht funktionieren. Wenn wir jetzt Nachhaltigkeit eben ganzheitlich betrachten, wie wir versuchen, dann gehört da die ökonomische, also die wirtschaftliche Nachhaltigkeit genauso gut damit dazu als stabiles Fundament wie eine soziale Nachhaltigkeit. Sprich, alle meine Berührungsgruppen, Mitarbeitende, die Gesellschaft um uns herum, Lieferanten, Kunden. Also es ist ja das ganze soziale Umfeld, das auch nachhaltig, wenn wir jetzt mal bei dem Begriff bleiben, behandelt werden muss. Und da waren unsere Eltern schon sehr weit, immer was die Mitarbeitenden anbelangt hat, was die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten anbelangt hat. Hier die Gemeinde Haldenwang als das nahe Umfeld, soziale Umfeld, in dem wir uns bewegen, aber auch überregional oder international mit Spenden oder auch mit Sachspenden. Wir haben schon etliche Male Batterien für Krankenhäuser in Kenia geliefert, zum Beispiel über eine Organisation, die hier in der Nähe von Ulm ansässig ist. Also die verschiedensten Bausteine gab es immer schon. Die waren nur nie in einem Gesamtkonzept drin und die hatten auch nie diese catchy Namen, die jetzt unsere Generation vielleicht benutzt. Aber gegeben hat sie schon immer und waren damit auch immer schon Ausdruck der Mentalität, die es schon immer gab.
Ja, ihr seid inzwischen Bündnis in dem Bündnis Klimaneutrales Allgäu 2030. Waren da nochmal extra Maßnahmen nötig oder wart ihr eh schon auf dem Weg, sodass ihr eigentlich nicht mehr viel was machen musstet?
Für uns die maßgebliche Perspektive auf eine ganzheitliche Nachhaltigkeit ist tatsächlich die Gemeinwohlökonomie. Das ist der Rahmen, der umfassendste Rahmen, der mir bekannt ist, der so anspruchsvoll ist, dass er alle anderen Programme, Zertifikate, Labels, die es da gibt, schon beinhaltet. Das heißt, wenn du gut bist in der GWÖ, wenn du da gewissenhaft an der Verbesserung arbeitest, dann ist das, was zum Beispiel das Bündnis Klimaneutrales Allgäu 2030 erreichen möchte, schon mit drin. Es hilft trotzdem als eine andere Perspektive nochmal auf das gleiche Thema, nämlich ökologische Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck zu verringern oder im besten Fall umzukehren. Und wir haben jetzt eh schon in den letzten Jahren viel gemacht. Zum Beispiel, du hast gesehen, dass du vielleicht gesehen hast, du vorher auf den Hof fahren bist. Wir haben jetzt etliche Ladesäulen hier, auch einen Schnelllader. Für unsere Unternehmensgröße ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben eine neue Energiezentrale gebaut, wo ein Batteriespeicher drin ist. Wir haben 100 Kilowatt Peak neue PV-Anlagen auf dem Dach. Das ist eine ganze Halde her, sind jetzt voller PV. Das waren Dinge, die wir eh umgesetzt haben. Wir machen das jetzt nicht, weil das Programm oder das Label das fordert, sondern weil wir das möchten. Und die Mitgliedschaft in dem Bündnis ist nur ein Ausdruck dessen, ist aber nicht der Auslöser davon.
Ja. Und als ihr euch das erste Mal mit GWÖ auseinandergesetzt habt, wie entspannt wart ihr da noch?
Ich kannte das Buch von Christian Felber schon sehr lang, aber das lag da halt rum. Ich habe es gelesen, aber es hat nie, lange Jahre keinen Einfluss auf die Praxis gehabt, weil es einfach sehr weit weg war gefühlt. Wir waren als Unternehmen vermutlich einfach noch nicht reif dafür. Das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, den wir da durchgegangen sind und den jedes Unternehmen durchgeht. Aber ich habe mich da sehr schnell wiedergefunden. Also es war jetzt nicht so, wie wenn man, sagen wir mal ganz platt, einen neuen Lieferanten sucht. Wir brauchen neue Batterien, dann mache ich ein Marktscreening und dann schaue ich mir 10 Lieferanten an. Am Ende kommen 3 in die engere Auswahl und am Ende entscheide ich mich für einen, dass ich mir jetzt verschiedene Modelle anschaue, nämlich jetzt die SDGs von den Vereinten Nationen oder dieses oder jenes Modell. Sondern für mich war das relativ schnell klar, dass das etwas ist, wo ich mich persönlich ganz arg wiederfinde da drin. Und dann war das tatsächlich eher Zufall, dass ich das dann so forciert habe über ein Projekt der Hochschule Kempten. Da haben dann Studierende die erste Gemeinwohlbilanzierung mit uns zusammen gemacht. Und es ist natürlich für die erste Bilanzierung ein sehr hoher Aufwand. Und dadurch hat sich für uns die Hemmschwelle war geringer, das mal zu probieren. Und dann haben wir es probiert und sehr erfolgreich umgesetzt. Es hat riesen Freude gemacht. Die 2 Jungs haben es auch echt gut gemacht. Und das war der Einstieg für uns. Und seitdem treiben wir das echt aktiv voran. Also mittlerweile tragen wir es auch sehr stark in die Belegschaft hinein. Die Leute arbeiten auch gerne mit. Die aktuelle Bilanzierung, die wir für Juli jetzt anstreben, erarbeitet ein Team von 7 Leuten. Das heißt, da sperre ich mich jetzt nicht irgendwie im Kämmerlein ein und komme am Ende mit einem Bericht raus, sondern das wird über diese 7 Leute in das ganze Team hineingetragen. Die holen sich wiederum Informationen bei den Kollegen ein und so bekommt das eine viel größere Reichweite, als wenn ich das jetzt alleine oder vielleicht noch mit dem Alex zusammen mache. Und auch nur so wird das seine Wirkung entfalten.
Alex, wie ging es dir, als du von Manuels Idee gehört hast? So, weil wir im Vorgespräch schon rausgefunden haben, du bist eher für die Zahlen zuständig.
Ja,
Für mich ist das Konzept GWÖ auch deswegen ein gutes Konzept, weil das Fundament die ökonomische Nachhaltigkeit darstellt. Es gehört nun mal dazu als Firma, dass wir langfristige Kundenbindungen oder Kundenverträge auch haben. Wir müssen eine Marge erwirtschaften, um überhaupt in die Situation kommen zu können, höhere Werte quasi zu verfolgen. Und deswegen ist das etwas, das mir gut gefällt an der GWÖ, dass die ökonomische Nachhaltigkeit auch Teil des Modells ist und nicht nur als Voraussetzung gesehen wird und das Modell beinhaltet dann nur zum Beispiel soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Damit kann ich mich gut anfreunden. Ja. Letzten Endes, es ist ja auch nicht komplett losgelöst von der Wertschöpfung, weil wir haben ja nicht nur die GWÖ eingeführt bei uns oder die Zertifizierung eingeführt, sondern wir haben ja auch neue Geschäftsmodelle entwickelt, die auf die Nachhaltigkeit einzahlen. Also es ist ja nur nicht nur etwas, wo wir quasi an der Organisation und arbeiten, sondern wir haben konkret auch unsere Geschäftsmodelle an sich weiterentwickelt, dass wir quasi eine bessere Bilanz darin oder auch bei der GWÖ dann erreichen können.
Welche Maßnahmen waren da jetzt so die Meilensteine, die euch jetzt so in den Sinn kommen bei der Zertifizierung die letzten Jahre?
Auch hier gilt wieder was Ähnliches, wie ich vorhin gesagt habe. Die Zertifizierung ist ja kein Selbstzweck, sondern sie ist im Endeffekt Ausdruck von unserer Überzeugung, von unserem unternehmerischen Handeln, das eben diese Aspekte berücksichtigt. Und deshalb haben wir jetzt nie gesagt, okay, da ist die Gemeinwohlökonomie-Matrix und da haben wir diesen und jenen Score erreicht und um den jetzt zu pushen, müssen wir explizit diese und jene Maßnahme umsetzen. Das war nie der Treiber, sondern wir haben immer gesehen, wir wollen etwas machen, weil wir davon überzeugt sind. Und wenn es dann einzahlt auf einen besseren Score von der Gemeinwohlbilanzierung, dann ist das fein. Aber wir machen es nicht, um diesen Score zu verbessern, sondern weil wir das möchten, aus einer intrinsischen Motivation heraus. Zu unserer Überzeugung heraus. Also mir fällt jetzt keine Maßnahme ein, wo wir sagen, die haben wir nur gemacht, weil es jetzt die GWÖ-Matrix vorsieht.
Gut, ich frage anders. Welche Maßnahmen waren so die letzten Jahre echte Meilensteine für euch im Ausdruck eben dessen, dass ihr Gemeinwohl im Sinne des Gemeinwohls arbeiten wollt?
Eine ganz große Wirkung hat, glaube ich, entfacht letztes Jahr, als wir ein Quartalsziel ausgerufen haben, das da hieß, über den Tellerrand blicken. Und zur Einordnung, wir stellen so ein bisschen angelehnt an OKR, wir stellen jedes Quartal in ein Motto und das muss nicht irgendwie sein, Vertriebszahlen pushen oder so, sondern es sind ganz oft weiche Themen. Und eines davon war eben über den Tellerrand blicken, letztes Jahr im dritten Quartal. Und da hat jeder Mitarbeitende hier bei uns auf Arbeitszeit einen Tag in einem sozialen Projekt mitarbeiten dürfen. Und da waren die einen bei der Tafel in Füssen, in Kempten. Andere haben wieder ein Bushäuschen gebaut. Andere waren im Kindergarten, haben den wieder hergerichtet, die handwerklich affin waren. Ich war zum Beispiel im betreuten Wohnen, also in einer Einrichtung für ältere Leute. Da haben wir mit denen ein Oktoberfest veranstaltet. Und das hat sehr vielen sehr gut gefallen, weil es neue Perspektiven eröffnet hat und unserer Überzeugung Ausdruck verdient hat, weil es nicht selbstverständlich ist, denke ich, dass man während der Arbeitszeit solche anderen, ja, irgendwo sind es ja auch erstmal nicht wertschöpfende Themen verfolgt. Das hat, glaube ich, vielen gezeigt, nach innen, dass wir das ernst meinen. Und nicht bloß irgendwo oben drauf schreiben.
Ich glaube, dass das letzte, also das Q3 letztes Jahr, der den Ausschlag gegeben hat, dass die Belegschaft bei uns so vollständig realisiert hat, was wir eigentlich damit meinen mit GWÖ. Ich persönlich finde Gemeinwohlökonomie als Begriff recht sperrig und sehr erklärungsbedürftig. Und das, was du eingangs auch gesagt hast, Nachhaltigkeit, das wird ja sehr stark mit ökologischer Nachhaltigkeit ausnahmslos in Verbindung gebracht. Und das
Das war auch bei unserer Belegschaft so, dass Nachhaltigkeit immer diesen ausschließlich ökologischen Beiklang hatte. Und dass wir dann mal gezielt gesagt haben, nein, wir machen jetzt in diesem Quartal aber was Soziales, hat nochmal die Aufmerksamkeit erregt. So, ach so, stimmt eigentlich, es geht ja um mehr als die quasi Umwelt oder Mitwelt, wie wir das ab jetzt in unserem Sprachgebrauch verwenden werden. Also es hat die Akzeptanz dann einfach in der Belegschaft gebracht, in alle Richtungen zu blicken, wenn wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.
Und was in den letzten Jahren auch nach innen eine enorme Wirkung entfaltet hat, meiner Meinung nach, das ist, wie wir Führung interpretieren. Wir sind sehr weit weg mittlerweile, denke ich, von einem konventionellen Führungsverständnis, haben da auch noch eine Reise vor uns. Wir haben eine ganz klare Richtung, in die wir uns entwickeln wollen. Wir machen es gezielt. Also wir lassen es nicht einfach passieren, sondern wir entwickeln Führungskräfte, Führungsverständnis, auch die Rolle von Führungskräften ganz gezielt in die Richtung, wie wir es uns vorstellen, nämlich weg von hierarchischen Strukturen, hin zu Mitbestimmung, hin zu Selbstbestimmung. Und da ändert sich die Rolle von Führungskräften, weg von einem Menschen, der dir sagt, was du zu tun hast oder was du schlecht gemacht hast, im besten Fall, was du gut gemacht hast und dich lobt, aber entwickelt sich hin zu einer Art Coach oder Koordinator, eine unterstützende Rolle mehr. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch so nach und nach ankommt, was das eigentlich für einen großen Effekt hat. Weil wir sind keine Riesenfirma, es sind jetzt um die 50 Leute. Aber doch zu groß, als dass Alex und ich alles selber bestimmen können. Wir wollen das auch gar nicht. Wir sind eher die Typen, die abgeben, gerne abgeben und nicht immer mehr an uns ziehen, sondern wir wollen abgeben und das in die Hände von fähigen Leuten geben. Und wir brauchen eine Struktur, eine Organisationsform, die das eben unterstützt und nicht behindert. Da arbeite ich sehr aktiv dran. Ich habe den Luxus und die große Freude, dass ich mich da Vollzeit drum kümmern kann, weil ich keine Verantwortlichkeiten in der Wertschöpfung habe, also in Vertrieb, Einkauf, Service. Das liegt alles beim Alex. Ich kann mich wirklich voll der Unternehmensentwicklung widmen, was mich sehr erfüllt und denke, unterm Strich auch dem ganzen Unternehmen sehr dienlich ist, dass wir da so eine klasse Aufteilung gefunden haben.
Wir wurden vor einiger Zeit auch mal gefragt, wo Allgäu Batterie denn so in 5 oder 10 Jahren stehen soll. Und wir haben im Zuge des Prozesses, als wir uns mit GWÖ auseinandergesetzt haben, auch die strategische Entscheidung getroffen, dass wir uns eine Wachstumsobergrenze setzen für uns als Allgäu-Batterie, weshalb wir auf diese Frage antworten konnten. Wir werden in 10 Jahren immer noch an unserem Standort in Haldenwang sein. Wir werden in etwa 60 bis 70 Mitarbeiter haben, wo unsere Grenze dann liegen soll. Und wir werden immer noch ein familiäres, oder vielleicht weniger familiär, aber wir werden immer noch ein Familienunternehmen sein. Und wir sind zu diesem Schluss gekommen, weil es nicht konsequent wäre, auf der einen Seite dafür zu werben, nachhaltig, ökologisch und sozial sich aufzustellen, aber auf der anderen Seite dann im eigenen Unternehmen quasi bedingungsloses Wachstum als Ziel auszugeben.
Was uns ja in die gestatten Scheißlage gebracht hat, in der unser Planet gerade ist, nämlich die Illusion von dem endlosen Wachstum, von den unendlichen Ressourcen. Mittlerweile haben viele erkannt, dass es nicht so ist. Und wir wollen auch wirklich danach handeln. Da gehört das als eine ganz wesentliche Grundsatzentscheidung mit dazu.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du dich Vollzeit darum kümmern kannst, um dieses Thema. Gibt es was, wo du, weiß nicht, was dir da besonders am Herzen liegt oder was du gerne anderen Unternehmen auch gerne mitgeben würdest zu dem Thema?
Da gibt es mehrere Aspekte. Ich nehme mal 2 davon raus. die besonders wichtig sind, denke ich. Erstens ist es die Verantwortung von den Inhabern, von den Gesellschaftern, auf jeden Fall, je nach Gesellschaftsform, von der obersten Leitungsebene, wie auch immer die aussieht. Das kannst du nicht delegieren. Es wird nicht funktionieren, wenn du das an irgendeine Stabsstelle abgibst und sagst, mach mal. Genauso wenig, wie ich es vorher gesagt habe, Nachhaltigkeit funktionieren kann, wenn man es an die Marketingabteilung abtritt. Und der andere Punkt, den ich immer sehr wesentlich finde, auch in anderen Bereichen, zum Beispiel liegt auch die digitale Transformation in meinem Verantwortungsbereich, da gilt Ähnliches, einfach anfangen. Du wirst am Anfang nicht die perfekte Lösung haben. Du wirst nicht das allumfassende Konzept erarbeiten können, das du dann Schritt für Schritt operationalisierst, runterbrichst und umsetzt. Plan, do, check, act. Ist da nicht. Wir leben in einer Welt, die nicht mehr einfach und auch nicht kompliziert ist, sondern die ist komplex. Und diese Komplexität können wir nicht vorm Beginn erfassen. Das heißt, die Komplexität erschließt sich erst, wenn ich angefangen habe, im Laufe des Prozesses. Deshalb anfangen und das Allerwichtigste mal loslaufen, dann ergibt sich alles andere mit einem starken Willen, das dann auch durchzuziehen.
Ich denke aber, ein wichtiger Aspekt ist auch die Sicherung von hochqualifizierten Arbeitskräften, weil also wir werden ja oft gefragt, ist es nicht dann irgendwo teuer, wenn man so viel Ressourcen da reinsteckt und so, aber wir haben es nur auf diesem Weg geschafft, diese Mannschaft auf die Beine zu stellen, die wir jetzt haben. Das sind nämlich Leute, die ein Mindset haben, das eher ja zukunftsgerichtet ist, und das sind auch viele Leute, die mit den Strukturen, die sie in einem Konzern vorgefunden haben, nicht mehr glücklich waren. Die haben ihren eigenen Beitrag nicht mehr gespürt. Es war dann eben so, dass hier 35-Stunden-Woche und hier ein Haufen Kohle. Aber das macht vielleicht kurzfristig oder mittelfristig irgendwie zufrieden. Aber du kommst irgendwann an einen Punkt, wo dir das nicht mehr ausreicht.
Schmerzensgeld,
ja. Und wenn du aber dann die Möglichkeit hast, bei einer Firma zu sein, die dort auf oberster Ebene auch einen Wert drauf legt, und dir auch selber dann die Verantwortung irgendwo mit überträgt, einen Beitrag zu leisten, nicht nur einen Beitrag zum unternehmerischen Erfolg, was jetzt die Zahlen angeht, sondern auch einen Beitrag zu einem übergeordneten Erfolg. Dann ist diese Person mit Sicherheit glücklicher am Abend, wenn sie nach der Arbeit nach Hause geht.
Das geht schon genau in die nächste Frage, weil ihr seid... Also bei euch im Treppenhaus hängt eine ganze Reihe an Auszeichnungen für Great Place to Work. Und ihr seid auch wieder ausgezeichnet 2024 als sehr, sehr guter Arbeitgeber, bester Arbeitgeber 2024. Habt ihr eine Idee, welche Faktoren da am meisten reinspielen?
Es dreht sich ganz viel um das Thema Haltung. Wir reden ja oft darüber und werden immer wieder gefragt, was zeichnet euch besonders aus? Und ich unterstelle jetzt manchen Leuten eine Erwartungshaltung, mit der Frage dann auch so Dinge wie Obstkorb und Tischkicker abzuzielen. Aber das ist es ja nicht. Ich glaube, das ist mittlerweile allen klar, dass du damit keine Unternehmenskultur erzielst, die sich abhebt von anderen. Was uns, glaube ich, wirklich abhebt, das bekommen wir sehr oft gespiegelt, das spüren wir hier auch bei uns, ist, dass wir es ernst meinen. Wir stehen ein für diese Haltung, die wir haben, wir prägen die und ziehen die auch durch. Und dann wird es auch manchmal schmerzhaft. Es gibt auch manchmal Entscheidungen, die nicht so schön sind, aber die gefällt werden müssen von unserer Seite, um eben da glaubhaft zu bleiben. Und da haben wir, glaube ich, eine sehr hohe Motivation. Ich kann zumindest für mich sehr stark sprechen, diese Integrität zu bewahren. Das zu tun, was ich predige sozusagen. Und mein Wort zu halten. Und das macht sich, glaube ich, bemerkbar, dass wir das eben ernst meinen. Das ist nicht aufgesetzt, sondern authentisch und glaubhaft. Und alles andere, was dann die einzelnen Maßnahmen sind, die daraus entstehen. Also zum Beispiel, Klassiker, höhenverstellbare Schreibtische. ist ja nur ein Artefakt, ist ja nur ein Ausdruck dieser Überzeugung. Und von diesen Artefakten gibt es ganz viele, die sichtbar sind und manche sind auch unsichtbar. Aber alles basiert auf dieser sehr festen Grundüberzeugung, die wir haben, die Alex und ich verkörpern. Wir sind Gott sei Dank sehr unterschiedlich in vielen Aspekten, was uns auch so, was für uns, glaube ich, als Firma sehr wertvoll ist, weil wir uns immer wieder gegenseitig korrigieren. Und dennoch, was diese Grundüberzeugung anbelangt, hängt wahrscheinlich auch mit der Erziehung zusammen, die gemeinsame, tolle Erziehung, die wir genossen haben, dass wir auf dieser Grundlage halt die gleiche Haltung haben und somit trotz aller Unterschiedlichkeiten, die, wie gesagt, sehr wertvoll sind, mit einer Stimme sprechen. Das ist so mein, nach vielem Nachdenken über das Thema, so mein Fazit, die Quintessenz dessen, was uns auszeichnet, was unsere Unternehmenskultur und uns als Menschen hier bei Allgäu Batterie auszeichnet. Und das ist sehr stark spürbar, weil wir haben, wie es Alex vorher gesagt hat, hier lauter Leute bei uns, Mitarbeitende bei uns, die das wissen und sich eben, weil es so explizit gemacht wird, auch entscheiden können, aktiv entscheiden können, kaufe ich mich da ein oder tue ich es nicht. Und wenn jemand hier ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der sich aktiv dafür entschieden hat, hier sich in die Firma, in diese Überzeugungen, die wir haben, einzukaufen. Und das äußert sich am Ende des Tages natürlich auch, jetzt kommen wir wieder auf die ökonomische Perspektive zurück. Das merken ja auch die Kunden dann und unsere Partner. Wenn jemand hier gern ist, mit Überzeugung da ist, überzeugt ist, einen guten Job machen zu wollen, dann lohnt sich das ja am Ende des Tages auch finanziell. Das heißt, den ganzen Aufwand, den wir betreiben, der rechnet sich, das kann kein Mensch in Zahlen fassen, aber ich bin der Überzeugung, wenn man es könnte, dann wäre es unterm Strich eine positive Zahl.
Letzten Endes verstehe ich unter Unternehmenskultur auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir das, was wir an Feedback und ja, was wir an Input von Mitarbeitenden bekommen, wie wir das wertschätzen, wie wir die Arbeit wertschätzen, wie wir schauen, passt die Arbeit, die jemand macht, zu der Person? Füllt es die Person aus? Das führt ja dann zu Zufriedenheit auf jeder Ebene. Das ist mal das eine, was die Basis bildet, denke ich. Und das andere ist, dass ich denke, dass wir als Firma den Mitarbeitenden auch ein gewisses Level an Positivität, an optimistisch in die Zukunft blicken, mutig sein und Orientierung haben, so etwas bieten, wo sie sagen können, hey, das ist etwas, das macht mir Freude, wenn ich da einen Beitrag leisten kann.
Also, was vielleicht in der Gesellschaft heutzutage auch ein bisschen verloren gegangen ist.
Genau.
Das, ja, wir können jetzt nicht die Gesellschaft hier bei uns ersetzen, aber wir können zumindest eine gewisse Orientierung bieten. Es war zum Beispiel während der Pandemie ein Riesenthema bei uns, dass wir Sicherheit vermitteln konnten. Dies habe ich sehr oft gehört, die es in dem Leben hier um uns herum nicht mehr gab. Wir hatten immer sehr schnell alle passenden Regelungen parat. Wir hatten keine Kurzarbeit. Wir haben das, glaube ich, sehr souverän abgewickelt bekommen bei allem Mist, durch den wir da durch mussten. Aber im Großen und Ganzen hat es, glaube ich, gezeigt, dass wir da einfach die Mitarbeitenden an erste Stelle stellen, wenn es auch wirklich hart auf hart kommt. Oft zeigt sich ja in diesen Situationen erst der wahre Kern. Und da hat man die Gelegenheit, auch uns auszuzeichnen und haben das, denke ich, ja auf eine Art und Weise hinbekommen, die sehr gut angekommen ist, hoffe ich. Wurde mir gespiegelt, ja. Ja. Ja, wir reden ja viel mit den Leuten, wir kriegen es ja auch mit, das sind ja keine Erfindungen, sondern ich denke schon, ich kann das relativ überzeugt sagen.
Ja. Alex, du hast gerade eben auch schon gesagt, ein Teil der Unternehmenskultur ist auch, wie man miteinander kommuniziert. Jetzt seid ihr zwei Brüder, das ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach. Wie kommuniziert ihr beide miteinander?
Per E-Mail.
Immerhin, besser als gar nicht.
Nein, Spaß.
Direkt, offen. viel. Und auch so, dass wir nicht rechthaberisch sind, sondern dass wir die Meinung des anderen annehmen, verarbeiten und dann mit der eigenen Meinung abgleichen und dann eben zu einem Kompromiss finden, weil wir sind jeweils das Korrektiv füreinander. Also und, ja, wir bilden einfach verschiedene Perspektiven auf einen und denselben Sachverhalt. Ja, ab. Es kann sein, eine Investition, die wir tätigen möchten, hat finanzielle Aspekte, hat aber dann auch einen ökologischen Aspekt. Und wir müssen einfach diese verschiedenen Perspektiven zusammenführen. Und wir werden, glaube ich, gemeinsam immer bessere Entscheidungen treffen, als jeder individuell das jetzt machen würde.
1+1=3. Mhm. Ja, tatsächlich. Ja, jetzt kommt wieder der Zahlenfreak hier. Das findet da natürlich keinen Anklang, aber das ist schon klar.
Das muss ich in Excel prüfen.
Nee, aber zum Beispiel, wir haben, wo es sich für mich besonders äußert, das ist ja das, was nicht Arbeit ist. Da habe ich zwei kleine Beispiele dafür. Wir haben uns letztes Jahr mal rausgenommen, weil wir ein paar strategische Entscheidungen zu treffen hatten, die wir auch nur, sag ich mal, als Gesellschafter treffen konnten. Wo jetzt, ich habe vorher gesagt, von Mitwirkung und so weiter, es gibt manche Dinge, da müssen wir einfach, was so die normative Ebene anbelangt, da müssen wir Entscheidungen treffen. Und da kommen wir im Alltag logischerweise nicht dazu. Das heißt, da haben wir dann gesagt, alles komm, ich habe eine Übernachtung gebucht auf der Ostlerhütte und dann gehen wir halt einfach mal raus und gönnen uns die Zeit, über so Themen uns Gedanken zu machen in aller Intensität. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch dann sehr gut können zu zweit, da in einem sehr abstrakten und auf einer sehr, sehr hohen Flughöhe uns zu unterhalten und auch Grundsätzliches gut greifbar auch zu besprechen. Und das andere ist natürlich, du hast gesagt, wir sind Brüder, ja, das wird wohl immer so bleiben. Und wir müssen ja auch auf einer familiären Ebene einen Umgang miteinander finden. Das ist ja oft da, wo Familienunternehmen dann große Probleme bekommen, weil sie das Berufliche und das Private nicht ordentlich getrennt bekommen. Oder was ist, trennen lässt sich sehr schlecht, es ist nur ein Leben. Aber zumindest so konsequent dann auch Grenzen zu ziehen von der einen in die andere Domäne. Und das können wir, glaube ich, sehr, sehr gut. Also wenn, ich habe zwei kleine Kinder und wenn Alex als der Onkel dann mal am Sonntagnachmittag vorbeikommt und mit denen spielt, dann kann er einen halben Tag bei uns sein und wir sprechen kein Wort über die Firma. Und dann ist wieder Montagmorgen und dann drehen wir es wieder um. Und ich glaube, das haben wir gar nicht explizit so besprochen, aber das ist etwas, was wir wahrscheinlich intuitiv sehr gut hinbekommen haben. Was uns natürlich hilft in dem Miteinander, das ja nicht nur beruflich existiert, sondern auch privat und als Geschwister.
Kann ich absolut bestätigen. Also ist sehr wichtig, das zu differenzieren, in welcher Rolle man sich gerade begegnet. Nur dann kann man jeweils in jeder Rolle auch ein gutes Verhältnis zueinander wahren. Wenn ich jetzt beleidigt wäre, weil wir bei der Arbeit irgendwas anders entschieden hätten, wie ich das vielleicht für richtig gehalten hätte und ihn dann am Sonntag da ihn volljammer, dann bringt uns das nicht weiter. Wenn ich das aber differenzieren kann, dass die eine Entscheidung aufgrund von Argumenten in die eine Richtung getroffen wurde, dann hat es überhaupt nichts damit zu tun, was wir am Sonntagnachmittag irgendwie im Garten machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt davon. Ja.
Konntet ihr das schon immer?
Kommt darauf an, wen du fragst.
Okay, ich frage zuerst an Alex.
Nein, nicht mal von uns beiden. So. Da gibt es einige Legenden und Mythen. Da weiß ich nicht, ob die haltbar sind.
Okay.
Ja. Naja, ich sag mal so. Ich, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, Manu hat ja ein paar Jahre vor mir angefangen, bei Allgäu Batterie zu arbeiten, hatte ich gewisse Hemmungen. Weil es natürlich schon dieses großer Bruder, kleiner Bruder Verhältnis gab.
Nur vom Alter her.
Vom Alter her, ja. und das Ganze halt länger zurück in der Kindheit. Wir haben dann in der Jugend, Erwachsenenleben auch eine Zeit lang jetzt nicht so extrem viel miteinander zu tun gehabt. Ich habe in Berlin gewohnt, er hat auch in verschiedenen Ländern sogar gewohnt und haben dann beide da einen Reifeprozess durchlaufen, der quasi dazu geführt hat, dass wir nicht mehr dieses Verhältnis zueinander hatten, das wir in der Kindheit noch hatten. Und weil wir eben diese Prozesse beide auf unsere Weise durchlebt haben, funktioniert das auch gut. Aber früher natürlich gab es diese Situation, ja, großer Bruder, stärker, hat recht, was weiß ich so.
Klüger.
Ja, das ist aber dahingestellt.
Muss mal kurz fragen, wer, du bist der Ältere, ja. Manuel ist der Ältere.
Okay. Und Alex ist der Größere.
Okay, alles klar, ist fair.
Und jetzt mittlerweile auch der Stärkere wahrscheinlich.
Alex, du hast vorher auch schon Richtung 2000, nee, in 10 Jahren hast du schon gedacht, was wohl in 10 Jahren sein wird. Ich toppe das noch ein bisschen mit 2050. Was wünscht ihr euch für euer Unternehmen oder auch für die Gesellschaft im Allgäu für 2050?
Also erstmal hoffe ich, dass es diesen Planeten noch gibt, weil den brauchen wir, sonst brauchen wir uns über alles andere keine Gedanken machen. Das war halt natürlich überspitzt gesagt, aber wir sind schon an ein paar Kipppunkten, die, glaube ich, viele Leute noch nicht so wahrgenommen haben, dass es tatsächlich so kurz vor knapp ist. Ich hoffe, dass da wieder ein Umdenken einsetzt. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, wo wir 2050 stehen. Das ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, braucht viel Kreativität, um da sich reinzudenken. Ich denke, dass wir nach wie vor ein nicht sehr großes Unternehmen sein werden. Was jetzt so die Rahmenbedingungen anbelangt, wahrscheinlich auch noch hier in Haldenwang oder höchstwahrscheinlich, wenn, dann nicht weit weg, aber ich denke schon hier sehr nah oder in Haldenwang noch sein werden. Und voraussichtlich wird es immer noch Batterien geben oder Energiespeicher in irgendeiner Art und Weise. Wird es immer noch geben und wir werden uns nach wie vor damit befassen. Wir haben einen Weg eingeschlagen, der nicht kurzfristig gedacht ist. Also wir haben es nie durchdekliniert bis 2050, aber es ist schon tragfähig über Jahrzehnte, denke ich mal. Wir haben ja auch noch viele Entwicklungsschritte vor uns, die vorgezeichnet sind, aber die wir noch nicht gegangen sind. Auf Produkt- und Geschäftsebene, genauso wie auf Organisationsebene. Und da denke ich, werden wir dann stehen. Ne? Ich glaube ein bisschen rum, weil es echt schwierig vorzustellen.
Ja, ich denke, ein wichtiger Aspekt wird auch sein, dass wir neue Batterietechnologien auch dann hier bei uns in Einsatz bringen. Batterietechnologien, die dann noch einen besseren ökologischen Fußabdruck haben. Wir versuchen schon, wo immer es geht, auf Konfliktmineralien beispielsweise zu verzichten. Aber ich denke, die Batterietechnologie wird sich etwas verändern bis 2050. Die Anwendung der Batterien wird auch sicherlich sich verändern. Aber ich denke, wir werden weiter Bereiche haben, wo wir Batterien für den Antrieb von elektrischen Fahrzeugen verkaufen werden, in unserem Portfolio haben werden. Und Batterien, die in einen stationären Einsatz gebracht werden. Die Antriebsanwendung jeweils, um Verbrenner zu ersetzen und da die Elektrifizierung der Gesellschaft zu begleiten. Und die stationären Anwendungen von Batterien immer weiter, um unsere Netzversorgung, die Versorgungssicherheit, die Stabilität von unserer Energieversorgung zu unterstützen. Ob das jetzt im Gewerbebereich ist oder auf Netzebene, das sei jetzt mal noch dahingestellt. Aber es wird im Großen und Ganzen weiterhin um Batterien gehen mit neueren, nachhaltigeren Technologien.
Jetzt noch die allerletzte Frage, ganz schnell, und dann darfst du Fußball schauen. Ihr dürft euch jetzt gemeinsam die nächste Frage zu Gemüte führen und ihr dürft gemeinsam eine Antwort ausdenken und ich bin jetzt schon gespannt. Und zwar, wenn ihr euch das Allgäu als Person vorstellt, Ja, denkende Gesichter. Wie sähe diese Person... Aha, oder kennst du die Frage schon?
Ja, wir haben das erst für uns gemacht.
Ja, dann.
Vor 2 oder 3 Wochen.
Ja, los geht's.
Aber nicht fürs Allgäu, sondern für uns als Firma.
Aha, okay, ja. Jetzt fürs Allgäu. Wie sieht das Allgäu aus? Oder was tut's? Welche Eigenschaften hat's?
Also, um jetzt hier konform zu sein mit dem Markenhandbuch der Allgäu GmbH, ist eine frische Person, oder?
Aha, sehr gut, ja. Ja. Weiter.
Ist nicht auswendig gelernt, aber ja, frisch war ein wichtiger Wert.
Das ist der Kernwert im Markenlenkrad.
Genau. Ich denke, dass es eine bekannte Person sein wird. Diese Person wird überregional bekannt sein für ihre Haltung und bekannt eben dafür sein, dass sie sich dafür einsetzt, nicht materielle Werte und auch materielle Werte zu bewahren. Diese Person ist ein Vorbild für andere und möchte sehr mutig neue Dinge gestalten, auch mal unkonventionelle Wege einschlagen und Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht auf der Hand liegen. Immer mit dem Ziel, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Ich denke...
Und sie ist sehr schön.
Und barfuß. Ich glaube, die ist barfuß.
Yeah.
Stelle ich mir irgendwie so vor. Ich glaube, diese Person ist bereit, um die Schönheit der Person, der Natur zu bewahren, auch auf der einen Seite zu verzichten, auf Dinge zu verzichten, etwas persönlich, individuell kürzer zu treten und auf der anderen Seite aber auch durch dieses, wie nennt sich das, Mechele, was die Allgäu GmbH auch da irgendwo
rum? Mechler.
Mechler, Mechlertum, durch neue Ideen, Innovationen auch technologisch vielleicht einen Beitrag zu leisten, weil das wird ja letzten Endes die Kombination sein. Verzicht, aber auch Lösungen zu finden für die Herausforderungen, die da kommen werden. Und das wird auch eine Person sein, die nicht nur, also die nicht in Vergangenheit denkt, sondern in heute denkt und in Zukunft. Denken.
Und trotzdem die Werte, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, mit überträgt ins Heute und ins Morgen. Habt ihr die Worte jetzt einfach mal im Mund gelegt? Das ist bestimmt auch eine sehr reflektierte Person, weil um das alles zu erreichen, muss sie in der Lage sein, über sich selber sich Gedanken zu machen.
Manuel, Alex, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Vielen Dank.
Passend zu dieser Folge empfehle ich euch unbedingt die Gespräche mit Michael Hetzler von Elobau, der mit sportlichem Ehrgeiz Klimaneutralität, Gemeinwohlgedanken und Mitarbeiterorientierung verfolgt, und mit Petra Nocker und Ralf Grad von der Lebenshilfe in Kaufbeuren, die über den aufwendigen, aber auch sinnstiftenden Zertifizierungsprozess nach der Gemeinwohlökonomie sprechen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt sie gerne an Bekannte und hinterlasst eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.